Willkommen zu der allerersten Episode vom iSource Podcast. IT muss einfach funktionieren, aber was steckt denn wirklich dahinter? In dieser Folge reden wir darüber, wer denn iSource als Firma ist, was die iSource antreibt und warum die iSource mit diesem Podcast eine Plattform für IT-Themen schafft. Ich bin der Stefan Lendi und mein Gast heute ist der Michael Graf, Head of Services and Projects und Gründungsmitglied von iSource. Willkommen zu dieser ersten Episode vom iSource Podcast.
iSource Podcast.
Und willkommen, Michael Graf. Schön, dass du da bist.
Herzlich willkommen, Stefan. Schön, kann ich da sein.
Ich freue mich riesig, dass wir das Podcast-Projekt miteinander realisieren können und mehr können erfahren über die iSource in den folgenden Episoden. Aber vor allem jetzt auch jetzt von dir. Wie ist das damals gewesen? Wie ist die iSource entstanden? Ich habe gesagt, du bist Gründungsmitglied. Wenn wir zurückgehen in der Zeit, wie lange ist es her?
Ja, 25 Jahre. Warum weiss ich es so gut? Wir haben jetzt gerade dieses Jahr das Jubiläum gefeiert und haben schnell natürlich die ein oder andere Episode zurückgespult. Und ja, es war vor 25 Jahren gewesen. Wir waren 12 wilde junge Siechen, die das Gefühl hatten, wir könnten die IT-Welt erobern. Und haben dann gefunden, hey, wir gründen eine eigene Firma. Wir waren damals alle in einem deutschen Grosskonzern gewesen und irgendwie eine Struktur dort nicht mehr so passt. Und wir haben gesagt, wir können das besser wie die. Und dann eine eigene Firma gegründet.
Das geht ja nicht einfach so von heute auf morgen, es braucht Startkapital. Wie haben das auftrieben? Family, Friends and Fools, wie sich das gehört in der Start-up-Szene oder wie sind davor gegangen?
Korrekt, genau so ist es gelaufen. Wir hatten wirklich tolle Family and Friends gehabt, wo wir ganz ein tolles Startkapital haben können generieren und so mit viel Mut auch in das Abenteuer gehen. Und unsere eigenen Ideen und Lösungen wollen präsentieren und einfach zeigen, hey, wir können das besser wie der deutsche Grosskonzern.
Und das 12. Höhe noch die Möbel selber zusammenbauen, oder?
Korrekt. Wir sind dann tatsächlich in eine schwedische grosse Möbelfirma gegangen. Ich glaube, allen bekannt, wer das da gemeint ist. Und haben dann dort wirklich schöne Büromöbel ausgesucht, muss ich sagen. Und es hat uns ein richtig gutes Gefühl gegeben, zu sagen, hey, jetzt geht's los. Und haben dann auch gerade noch so das erste Mal im Raum miteinander das 12. Logo ausgesucht von der Firma, weil dann natürlich hat sie repräsentieren und alle haben das Gefühl, das Logo ist besser, bis wir am Schluss dann eins rausgekommen haben. Ja.
Das sind die wichtigsten Sachen, oder? Wie heissen wir und wie sieht das Logo aus? Und das sind so die ersten Konfliktmomente, die da entstehen. Was war das für ein Gefühl gewesen in dieser Anfangszeit miteinander?
Es ist ein unglaublich intensives und gutes Gefühl gewesen, im Stil von, hey, wir reissen etwas miteinander, wir erobern die IT-Welt. Ich habe dann immer gesagt, hey, das ist wie Jack und Rose auf der Titanic, vorne auf dem Bug, die Hände raus und da sind wir.
Und das I'm the King of the World. Genau. Es tönt ja wahnsinnig gut, oder mit dem Fahrtwind von der Titanic und schöne Leute und alles, aber im Grunde genommen heisst doch, Starten von einer Firma heisst einfach mal hart schaffen und richtig müssen anpacken, oder?
Absolut. Die Realität ist dann natürlich auch, uns hat ja gar niemand gekannt. Wir haben dann am Anfang wirklich um unsere Aufträge kämpfen, haben dann sehr viel mit Bodyleasing machen. Vor allem im Gemeindeumfeld war es sehr empfänglich gewesen.
Was heisst das für nicht ITler, das Bodyleasing?
Bodyleasing heisst einfach, dass man kein klares, direktes Projekt hat, wo man kann, geregelt über einen längeren Zeitraum arbeiten, sondern einfach, du wirst vermietet an eine Firma, an eine Gemeinde, die dir ein Stundenkontingent abkauft für irgendwelche Arbeiten, die mit IT zu tun haben, wo du dann einfach nach Auftrag schaffst.
Also sind entsprechend IT-Fachkräfte sind da vermietet worden. Correct. Das Body-Leasing. Ja, genau. So gewesen. In dieser Anfangsphase, das muss ich gleich noch schon wissen, die 12er-Konstellation, die wir haben, die wilden Jungs, hast du es genannt? Oder wie hast du es genannt vorher?
Die wilden Siechen.
Die wilden Siechen. Die 12 wilden Siechen. Was hat das mit euch gemacht? Oder wenn du sagst, man hat anderthalb Jahre durchgeschafft, fast keine Ferien. Das bringt einem ja auch an Grenzen. Hat euch das auseinandergebracht? Oder was hat das gemacht mit euch?
Natürlich hat es uns an Grenzen gebracht. Aber es hat uns vor allem extrem zusammengeschweißt. Also wir sind ein richtig verschworener Haufen geworden, wo dann auch bis und mit heute grosse Freundschaften dahinter sind. Aber du hast richtig gesagt, am Anfang wirklich anderthalb Jahre nur bügeln. Und dort mal ein, zwei Ferientage oder mal eine Woche Ferien, okay, aber sonst eigentlich nur Führer liegen.
Also haben gebügelt und das Bodyleasing, also die Menschen, die IT-Fachkräfte mieten, zumindest zumeist der Gemeinde, hast du gesagt, hat es irgendwo eine Phase gegeben, wo du sagst, ab da haben wir es geschafft, da hat es einen Wendepunkt gegeben, da ist es spannend geworden, da ist es weitergegangen.
Ja, allerdings. Und das Lustige oder damals das Dramatische war, ist es eigentlich dann passiert, wo wir das Gefühl haben, hey, wir schaffen es nicht. Also wir sind an einem Punkt gekommen, wo wir das Gefühl haben, wir kommen nicht an den Boden, wir kommen nicht an die Aufträge hin, nur mit Bodyleasing können wir nicht überleben. Und dann hat es tatsächlich eingeschlagen, also wie ein Hollywood-Film, sage ich mal, haben wir einen Auftrag gewonnen. Und zwar, also
hoffentlich nicht Titanic, wo der Eisberg hineinbrannt oder vorbrannt ist mit Jack and Rose. Ja?
Aber eigentlich sind wir so unterwegs gewesen. Den Eisberg haben wir zum Glück gesehen. Aber wir haben nicht gewusst, wie ausweichen. Und dann haben wir tatsächlich können, die eine oder fast die grösste Anwaltskanzlei in der Schweiz gewinnen, mit 150 User. Und damals war das natürlich eine unglaubliche Geschichte gewesen, dass einerseits Firmen ihre Daten rausgeben in einem IT-Provider, also nicht den Server klassisch unten im Keller, sondern rausgeben in ein fremdes Datacenter oder was auch immer. Und dann noch Anwälte, wo eigentlich, du weißt es, sensible Daten und weiss ich nicht, und Anwaltsgeheimnisse und alles drumherum, haben uns ihre Daten anvertraut. Das war der Knaller gewesen.
Dann 12 wilde, junge Leute, die gesagt haben, wir packen da etwas an. Also revolutionär natürlich für die IT, wir sind vor 25 Jahren. Da haben wir eben Daten noch selber bei sich gehabt. Datensicherheit sind noch ganz andere Systeme gewesen und andere Erwartungen. Also es hat Mut gebraucht damals, richtig, richtig viel Mut bei dieser Anwaltskanzlei.
Extrem viel Mut. Und es ist auch von allen Seiten im Umfeld sehr kritisch begutachtet worden. Funktioniert das? Ja, das funktioniert doch nicht. Und dann werden die Daten sicher geleakt oder weiss ich nicht was. Aber ich kann sagen, jetzt ohne gross bluffen, das hat super funktioniert.
Ja, ihr seid auf dem Prüfstand gewesen, habt euch müssen beweisen, ihr habt geliefert. Und entsprechend kommen dann natürlich nachher auch andere Unternehmen dazu, die sagen, mit euch wollen wir arbeiten, weil ihr auf dem Prüfstand geliefert habt.
So ist es, ja. Also, wir haben nachher tatsächlich, eigentlich doch überraschend, extrem renommierte Firmen gewinnen können. Wir haben gerade in der Flughafenregion Zürich, aus dem Flugbetrieb, haben wir da namhafte Firmen können, zu unserem Datacenter holen. Wir haben amerikanische Kaffeekette, die heute bestens bekannt ist, wo man meistens den Namen auf den Becher schreibt, haben wir können unser Datacenter gewinnen. Dann schweizerisches exklusives Schuhe- und Kleiderunternehmen, die grösste Bäckerei in der Schweiz, dann sogar eine Bergbahn im Bündnerland ist zu unserem Datacenter gekommen. Da war natürlich regionaltechnisch auch ein riesen Aufschrei gewesen. Was, die gehen außerhalb vom Kanton mit
und
den Daten.
Dann auf Zürich, genau.
Und dann auf Zürich.
Mit den Bergbahndaten.
Mit den Bergbahnen. Den Kunden haben wir 17 Jahre bei uns gehabt. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Dann plötzlich haben wir einen Energieversorger in der Schweiz gehabt bei uns. Mit auch über 100 User und in allen Unterwerken. Verkabelungen, alles bei uns gelaufen. Eine riesige Geschichte gewesen. Und plötzlich hat noch Chile angeklopft.
Eine Chile hat er noch angeklopft? Mit was für Daten, wenn ich da diskret nachfrage?
Das darf ich an dieser Stelle jetzt nicht gerade so sagen, aber ja, mit Daten. Und ja, da, irgendwie war es für uns da gewesen, wie jetzt, also besser kann es gar nicht mehr werden. Und so das Fazit war, nach 10 Jahren sind wir Nummer 1 gewesen in der Schweiz. Im Citrix-Markt. Und das als ehemals Start-up war eine riesige Geschichte.
Was ist das Geheimnis hinter dem Erfolg, hinter dem Leistungsausweis Nummer 1 im Schweizer Citrix-Markt nach 10 Jahren?
Vielschichtig. Einerseits natürlich der Mut, den wir alle hatten, denn unsere Expertise, wir sind gut gewesen zu dem Zeitpunkt. Das hat uns, wie vorher gesagt, einfach noch niemand kennt. Und wir haben ganz eine gute IT-Trüffelnase gehabt. Wir haben geschmeckt, wodurch das der Wind geht. Ist mit unter anderem ja ein Grund gewesen, warum wir aus dem deutschen Grosskonzern ausgebrochen sind, weil wir das Gefühl hatten, hey, die verstehen nicht, was der Schweizer Markt jetzt tut. Und ja, das ist eigentlich der grosse Erfolg von uns.
Gut, wissen die Trüffelnasen oder der Indikator, wo hier könnte man gehen, das ist schön und gut, aber nachher braucht es auf dieser Basis auch einen klaren Plan. Es braucht einen Fokus, oder?
Absolut. Den Fokus haben wir gehabt. Wir haben einen Business-Strategieplan gehabt, dass wir in der Schweiz KMU-Unternehmen Grösse 50 bis 500 User ins Visier genommen haben. Und der Markt hat sich dort so extrem entwickelt, in Form von, hey, ich will IT nicht mehr selber machen als Unternehmen, sondern ich brauche einen Provider. Und die grossen Firmen, ist klar, die sind auch zu den grossen Playern gegangen, aber es hat so viel im KMU-Markt, die dann genau das gesucht haben, was die ISO angeboten hat. Und so haben wir uns richtig können vorwärts graben, kann ich fast sagen.
Was war es, was die ISO ausgemacht hat? Du hast gesagt, wir brauchen einen IT-Provider, jemanden, der die IT zur Verfügung stellt. Ist das alles gewesen? Langt das, dass man die IT zur Verfügung stellt? Oder ist es auch eine Frage, du bist sehr ein nahbarer Mensch. Ich erlebe dich als unglaublich kommunikativ, als sehr dynamisch. Ist das nicht auch ein Faktor gewesen, der irgendwo gezählt hat, nebst dem, dass man einfach die IT zur Verfügung stellt?
Absolut. Also, merci für das Kompliment an dieser Stelle. Es ist schon genau so. Damals, oder bis zum Teil auch noch heute, aber vor allem früher hat der ITler so ein bisschen den Groove gehabt. Hey, das ist irgendeiner, der mit ganz viel Kaffee trinkt und irgendwo im Keller unten sitzt und ja, sprich ihn lieber nicht an vor den 9, weil er ist eh hässig, weil er musste früh aufstehen. Nein, das Nahbare, das der Kunde gesucht hat, der Kontakt, das Soziale, können über Themen reden, wo nicht über Bit und Byte ist, sondern eben über Services plötzlich, über Dienstleistungen, über Strategien. Und das ist etwas, was ich persönlich besonders liebe, die Interaktion mit den Kunden am Tisch und über Themen reden und ja, das Nahbare, die Transformation von der IT, das Technische, ins Menschliche über.
Und man gleichzeitig, wir haben einen schnellen Wandel, der sich eingestellt hat in den letzten Jahren. Die Firmen müssen sich entwickeln, die IT muss sich entwickeln und genau die braucht es ja auch die Brücke. Also man kann sich nicht ohne einander entwickeln oder aneinander vorbei entwickeln. Man muss miteinander reden und zwar auf Augenhöhe.
Absolut. Also das ist genau das, was wir als Provider über all die vielen Jahre, sage ich mal, sehr gut gemacht haben. Und wichtig auch, nochmal schnell den Bogen zu den IT-Trüffelnasen. Du musst auch verstehen, was der Markt macht, der Trend. Jetzt, so das beste Beispiel für mich ist schon, wo hat man Modern Work gesagt, jetzt plötzlich sagt man im Thema Future Work. Wie schafft man jetzt neu, vor allem nach Corona, mit diesen verschiedenen Arbeitsmodellen und Standorten? Also, da musst du als Provider am Puls sein, sonst der Kunde sucht sich den Weg wie Wasser. Also der findet dann einfach eine andere Lösung, wenn sie du nicht hast.
Du musst einerseits, wenn ich dich die richtig zulasse, du musst den März selber die Trüffelnase haben, vorausschauen, wo geht es her, Kunden mitnehmen, aber auch den Kunden noch helfen, dass sie ihre Mitarbeiter und ihre Stakeholder wieder mitnehmen können. Es geht ja nur einen Schritt weiter.
Genau. Du musst den Kunden an und für sich entwickeln. Er hat Bedürfnisse, er hat Use Cases, du kennst Technologie, den Markt, Trends und das musst du wie mit dem Kunden zusammen entwickeln und er dann wiederum kann transformieren zu seinen Mitarbeitern. Weil nur weil der IT-Chef oder der CFO oder wer auch immer das dann möchte, heisst das noch nicht, dass das wirklich richtig ist und auch funktioniert bei den Leuten.
Was hat es für weitere Schritte in der Firmengeschichte, wo du sagst, das sind weitere Meilensteine, weitere Ereignisse gewesen?
Der grösste Meilenstein war natürlich 2018, der Verkauf an Everywhere. Wir haben gesagt, wir brauchen Support, wir brauchen einen starken Partner, der uns nochmal auf den Next Level hebt. Das ist dann auch passiert. Also der Verkauf ist passiert und auch der Next Level. Wir haben dort einen unglaublichen Rückhalt an Ressourcen, Know-how und auch menschlich hat es wunderbar gepasst.
Also ein grosser Expertenpool, das ist ein Entscheid, wo du sagst, das war ein richtiger Entscheid gewesen, zu dem Stimmen bis heute.
Absolut, richtiger Entscheid gewesen und bis heute dankbar, dass wir den Schritt gemacht haben.
Ich finde die Firmen immer spannend, wenn man schaut, wenn man beim Feuer amix reinkommt, dann steht hinten dran, steht dann gross, sind Goldbuchstaben, Silberbuchstaben, das sind unsere Werte, für das stehen wir ein und so weiter. Die Werte müssen gelebt werden. Wenn man bei euch jetzt eben nicht ins Feuer schaut, was dort für Werte stehen, sondern was ist dahinter? Was macht Philosophie aus? Was macht die DNA bei euch wirklich aus?
Ganz eine gute, spannende Frage und mache ich nochmal schnell den Sprung zurück in den deutschen Grosskonzern. Genau dort war es so, dass es an der Wand grosse Visionen und Wertetafeln gehabt und niemand hat es gelebt. Wir haben einen anderen Weg beschritten. Wir haben gesagt, hey, ja, als Firma braucht man Wert, weil wir haben im Leben Wert, aber wir brauchen auch im Berufsleben Wert. Wir machen das mit den Mitarbeitern. Wir haben uns so externe Hilfe geholt, wir haben das Coaching eingefahren und haben dann mit den Mitarbeitern gesagt, hey, was sind unsere wichtigsten Werte und sind am Schluss zu 8 Werten gekommen. Ich kann die so schnell ablesen. Das ist ehrlich, kooperativ, kundenorientiert, lernwillig, respektvoll, resultatorientiert, verantwortungsbewusst und vor allem noch Zuverlässigkeit.
Ich finde es ja wunderschön, dass ihr die Übung gemacht habt mit euren Mitarbeitenden. Wenn ich jetzt dich gefragt hätte, was sind denn die Werte gewesen von euch 12 mutigen Siechen damals, die gesagt haben, wir gehen weiter. Da bestehen gewisse Parallelen jetzt aus meiner Sicht von außen.
Absolut, da bestimmt Parallelen. Aber wir haben natürlich weder etwas aufgeschrieben, noch uns etwas in dem überlegt mit Wert, sondern wir haben einfach den Drang gehabt, um das miteinander zu reissen. Und das war eigentlich der Wert gewesen, das Miteinander.
Und das Miteinander ist aber genau das Kooperative, die Ehrlichkeit, die da ist, Kundenorientierung, weil ihr gesagt habt, wir gehen weg von Deutschland und hin zu einer echten Kundenorientierung, zu dieser Trüffelnase. Aber die Werte sind irgendwo doch durch euch mit eingeflossen in die DNA von der Unternehmung. Es ist ja gleich auch ein Kompliment an euch, wenn dann seitens der Mitarbeitenden genau das auch rauskommt.
Absolut. Also ja, die DNA, die ist natürlich, wie gesagt, über die 25 Jahre gewachsen, mal ein bisschen angepasst und mal wieder ein bisschen justiert. Aber grundsätzlich schon, das sind die Werte, die wir mitgetragen haben seit dem Tag 1.
In der IT da sucht man immer eine Stabilität. Man sucht eine Kontinuität, dass man eben wirklich Grundlage hat, um zuverlässig zu sein. Was heisst das ganz technisch ausgedrückt? Was macht die Stabilität aus von euch als Firma gegenüber mir beispielsweise als Kunde?
Stabilität ist ein grosses Wort. Instabile IT führt beim Kunden zu Betriebsstörungen. Und wenn der Kunde Betriebsstörungen hat, gibt es Unruhe. Es kann Produktionsverluste geben, verbunden mit Kosten, Vertrauensverlust. Man ist gerade enorm unter Druck als Provider, wie auch als Kunde oder als Mitarbeiter. Darum Stabilität enorm wichtig.
Stabilität ist wichtig. Ich habe jetzt natürlich auf unser Programm geschaut, in den nächsten paar Episoden vom Podcast. Unter anderem reden wir dort aber auch über das Thema Sicherheit, über Schutz vor Bedrohungen. Was sind die Bedrohungen heutzutage? Von was muss man sich heute eben schützen, dass es eben nicht zu hohen Kosten kommt, nicht zu Produktionsausfällen?
Vielschichtig. Ohne jetzt hier überall in die Tiefe gehen, also ganz sicher, Schutz vor Cyberangriff ist einfach oberstes Thema heute. Weil manchmal hört man so, ja, es ist ein bisschen rückläufig oder wie, es ist überhaupt nicht rückläufig. Es wird einfach immer raffinierter. Und wenn man sich da nicht dementsprechend richtig schützt, viele Unternehmen haben das Gefühl, Antivirus habe ich ja auf allen Geräten. Aber Antivirus, das ist schon weit abgelöst. Wir sind da immer ganz next level oben. Also Schutz, Sicherheitsmechanismen für Cyberangriff ist essentiell. Und wer das nicht macht, der wird früher oder später gehackt. Data-Leaks, Ransom-Angriff oder was auch immer.
Ransom-Angriff, musst du es mir noch erklären, als nicht IT-Profi?
Ransomware-Angriff ist, wenn du in eine Erpressung hineinkommst, wenn du zum Beispiel auf einen Link geklickt hast, der dann deine Daten verschlüsselt auf deinem System und am Morgen dich einloggen willst und dann geht einfach nicht mehr, dann kommt dann ein freundliches E-Mail oder das Pop-up, hey, melde dich dort, du kannst Geld zahlen und dann kommst du den Key über und dann kann man es wieder entschlüsseln und dann kannst du wieder arbeiten.
Da hilft dir natürlich die Antivirensoftware.
Nein,
sehr wenig, das ist klar. Gleichzeitig natürlich auch ein grosses Thema. Viele Firmen haben mit sensiblen Daten zu tun. Du hast die Anwaltskanzlei erwähnt, die ursprünglich auf euch zugekommen ist und gesagt hat, wir vertrauen euch unsere Kundendaten an. Sensible, hochsensible Daten, Datenschutz und Compliance ist ja heute noch eines der Hauptthemen, die immer wichtiger wird.
Absolut. Also als Provider ist ja dein höchste Gut Kundendaten. Also die musst du hegen und pflegen wie der Heilige Gral. Die musst du schützen, verteidigen, machen. Denen darf einfach nichts passieren, weil wenn denen etwas passiert, hast du ein Problem mit Reputation und finanzielle Themen. Darum als Unternehmer, also als Provider, ist es mega wichtig, dass du die Datenschutzverordnungen richtig kennst, dass du ISO-Zertifizierungen hast, dass du Kontrollsysteme hast, die dich da unterstützen. Also Datenschutz und Compliance ist ganz ein heisses Eisen.
Und gleichzeitig brauchst du natürlich das Vertrauen vom Individuum, also vom Kunden, aber auch von den Mitarbeitenden, vom einzelnen User ins System. Also es gibt ja nichts Frustrierendes, also wenn du irgendetwas machen willst und dann geht der Computer nicht und kommst du ins System hin und kannst dich nicht einloggen.
Ja genau, also das wissen wir selber. Wenn du am Morgen unter Umständen noch früh ins Büro gehst, weil du noch vor dem ersten Meeting etwas machen willst, schaltest du ein und es geht nicht. Hilfe, Anschlag. Also das Gefühl, dass es einfach läuft, stabil und sicher ist, schafft Vertrauen zum Kunden, zum User, zum allen Involvierten und gibt einem dann ja, ein gutes Gefühl, das wir alle wollen beim Arbeiten. Weil IT, wie du gesagt hast, eingangs, muss einfach funktionieren.
Und nicht allzu kompliziert sein. Um jetzt aus eigener Erfahrung zu schwätzen, ich tue mich teilweise schwer, wenn es heißt, oh, wieder ein neues System und Veränderung und. Die Komplexität, die sollte ein IT-Anbieter auch noch reduzieren zusätzlich.
Natürlich. Der Markt, Technologie, Trends gibt natürlich eine gewisse Komplexität vor, schon relativ hochtaktet. Aber wir als Provider sind sehr bemüht, Komplexität rauszunehmen. Natürlich auch durch das, indem wir den Use Case vom Kunden richtig verstehen und nicht irgendein einfaches Produkt installieren, weil jetzt alle gerade irgend nach einem Microsoft-Produkt schreien, ah ja, das bringen wir dort auch nicht, sondern nein, es muss einen Mehrwert, einen Mehrnutzen bringen.
Und dann muss man zuerst mal zuhören, sagst du. Man muss reingehen, zuhören, wer sind ihr, was brauchen die, was für einen Nutzen wollen die wirklich haben, was ist an Infrastruktur da. Also es braucht ein Verständnis für den Kunden anstatt auf den Verkauf von einem Produkt.
Also ganz ein wichtiger Punkt, wo du sagst, zuhören und verstehen, was er will und auch verstehen, was er nicht will. Oder wo er vielleicht schlechte Erfahrungen gehabt hat mit einem anderen Produkt oder einem anderen Provider oder was immer. Darum dort zuhören, Use Case umsetzen, wo ihm hilft und durch das Komplexität rausnehmen und hast du das automatisch dann auch eine bessere Wartbarkeit von diesen Systemen.
Bessere Wartbarkeit aus IT-Sicht natürlich wichtig und auch höhere Benutzerfreundlichkeit im Endeffekt. Wenn das System eben durch uns nicht IT-Profis auch bedient werden können.
Genau, also Benutzerfreundlichkeit ist enorm wichtig, weil ich sage immer in den Kundengesprächen, in den Meetings mit den Kunden, in den Projektmeetings, wenn man den User nicht gewinnen können, nicht begeistern, wenn der nicht on fire ist, dann können wir die beste Lösung anstellen, dann findet das auf Deutsch gesagt ein Seich. Und wenn es der User ein Seich findet, dann haben wir ein Problem als IT-Verantwortliche, wie aber auch wir als Provider. Darum müssen wir dort den User mit auf die Reise nehmen, gute User-Adoption machen, Anleitungen, Schulungen, am ersten Tag vor Ort sein, ans Handy nehmen, einfach dem User das Gefühl geben, hey, das Neue ist zwar neu, der Mensch hat nicht gerne Veränderungen, okay, aber es ist etwas Cooles.
Was ist denn der aktuelle Stand? Oder wenn es jetzt um das IT-Outsourcing geht, die Anwaltskanzlei war Vorreiterin, du hast viele Firmen bis und mit den Bündner Bergbahnen aufgezeigt vorher, wo ihre IT outsourcet. Euer Claim, laut Website, wird nämlich auch gelebt, you work, we care. Was heisst das konkret, was heisst das ganz genau?
Genau. Du hast dich schlau gemacht, ich sehe es.
Ich habe recherchiert, oder? Wie soll sie?
Perfekt. Wirklich, you work, we care. Care ist ein Claim jetzt etwa seit 4 Jahren. Das heisst, frei übersetzt auf Deutsch quasi, hey, schaff du, mach du dein Business und wir kümmern uns um deine IT, dass die gesund ist. Dass du das eigentlich wenig spürst, es läuft einfach. Das ist so ein bisschen die Überleitung.
Also IT als Enabler, als jemand, der befähigt, dass ich in meinem Business möglichst schnell für sich komme und kann ohne Probleme, ohne Hürden arbeiten.
Genau, korrekt. Also du musst dich nicht kümmern, läuft's nicht, geht mein Passwort, geht mein Login, habe ich Zugriff, ist die Datei da, ist sie gelöscht, kann ich einen Restore haben, das kümmert einfach alles mir.
Wie konkret macht ihr das? Wie stellt ihr das sicher?
Es sind natürlich einerseits eine Frage, von was für Services hat der Kunde bei uns gekauft? Also welche Services möchte er von uns haben, müssen wir bedienen oder unterstützen? Steht natürlich mit modernen Lösungen. Ich sage es mal, wenn man einen alten Käse warten muss, das kommt einfach nicht gut an. Das ist wie ein altes Auto, da musst du immer links und rechts ein bisschen schauen, dass noch alles funktioniert. Aber wenn du etwas Modernes anstellen kannst, das dann standardisiert und trotzdem eine gewisse Flexibilität hat, kannst du das auch gut am Leben erhalten, sage ich mal, ohne dass das irgendwo ausschlägt.
Bedürfnis von den Mitarbeitern und somit auch von den Firmen ändert sich, dass man sagt, ich möchte von egal wo auf dem Planeten arbeiten können. Gewisse sind im Homeoffice, an verschiedenen Standorten. Was gibt es für Lösungen, die diesen zeitgemäßen, diesen modernen Bedürfnissen gerecht werden?
Das ist natürlich vor allem jetzt auch durch Corona extrem boostet worden. Das ist jetzt zwar schon ein paar Jahre her, aber der Trend ist richtig steil aufwärts gegangen. Eine moderne Lösung ist, dass du überall dein Arbeitsgerät dabei hast und alle auf alle Anwendungen Zugriff hast und auch alle Daten bei dir hast. Also so ein konkretes Beispiel. Du hast dein Notebook dabei und hast einfach auf alles Zugriff. Früher hat es sehr viele Citrix-Installationen gegeben, wo die Datenhaltung zentral war. Dann hat es ein bisschen VIPs gegeben oder das Management, wo man von daheim und remote zugreifen oder vielleicht mal.
Und alle anderen nicht, genau.
Alle anderen genau nicht. Zweiklassengesellschaft. Und heute ist es einfach so, auch mit flexiblen Arbeitsmodellen, jeder will ja überall irgendwo arbeiten können. Und ja, nicht 100% im Büro, 2 Tage daheim und 1 Tag im Ferienhäuschen. Und dann muss ich eben so einen modernen Workplace haben, der gemanagt ist durch einen Provider wie uns. Und du dann von dort aus alles kannst machen, egal ob du im Büro sitzt oder eben nicht.
Und die Lösungen entsprechend, die wandern in die Cloud auf.
Die Lösungen wandern in die Cloud. Single Cloud, Multi Cloud, Hybrid Cloud. Das heisst, teile ich sogar noch im privaten Datencenter vom Provider. Die Daten müssen einfach da sein. Viele Leute interessiert es gar nicht mehr, wo die Daten sind. Hauptsache, sie sind da. Und früher war das immer ein Thema. Ja, ist es noch in der Schweiz? Ja, ist sie überhaupt dort? Oder ist es gar nicht außerhalb des Datacenters? Ist heute wie weg?
Also dann, wenn ich arbeiten will, muss es verfügbar sein. Das ist eben genau das «You work, we care».
Genau.
Ich will können arbeiten und ich habe mit euch möglichst nichts zu tun. Und dann sind alle Seiten happy und dann habt ihr euren Job gemacht.
Genau.
Von wo bis wo geht das Spektrum von dem, was ihr anbietet?
Ich sage immer von A bis Z. Das klingt so ein bisschen plakativ. Was ich auch bei den Kunden gesehen habe, wenn ich so im Austausch bin, hey, sobald irgendein Gerät oder irgendein Device oder was auch immer bei euch eine IP-Adresse zieht, sprich über einen LAN-Stecker oder über das WLAN oder einfach irgendetwas mit der IT zu tun hat, dann möchte ich das gerne wissen, weil es kann einen Impact haben. Wir hatten mal einen lustigen Case gehabt, jetzt im Nachgang, in dem Moment war es nicht lustig, aber morgen beim Kunden alle Leute nicht arbeiten können. Und aus unserer Sicht alle Systeme grün. Und dann sind wir recherchieren, haben gefragt, was ist passiert. Nichts. Nur gestern ist der neue Kühlschrank geliefert worden. Jetzt hat der Kühlschrank, ein bisschen technisch geredet, einen DHCP-Server gehabt. Das ist ein Server, der IP-Adressen vergibt. Und hat allen Clients im Office eine IP-Adresse gegeben. Und dann alle können mit dem Kühlschrank kommunizieren, aber nicht mehr mit dem Datacenter.
Ein Kühlschrank? Seit wann müssen Kühlschränke IoT-Devices sein und seit wann vergängen Kühlschränke? Es muss sehr ein spezieller Kühlschrank gewesen sein.
Nein, Smart Home. Heute muss ja alles gesteuert werden. Du musst ja von der Heim oder von auswärts reinschauen, hat es noch etwas im Kühlschrank? Weil die Kamera schaut ja in den Kühlschrank rein, ob es jetzt noch Butter hat.
Aber das heisst, ich muss, egal was ich in der Firma für Gerätschaften installiere, ich muss mir immer überlegen, müsste ich vorher noch schnell die IT informieren, weil das, auch das Gerät jetzt auch noch, wie der Kühlschrank oder die Heissluftfritteuse, jetzt auch noch mit dem Internet muss verbunden sein heutzutage.
Gern, ja. Passiert leider nicht immer. Aber ja, natürlich wäre das der Wunsch, weil jedes Gerät, das ans Netz kommt, kann eine Störquelle sein, kann ein Einfallstor sein für einen Hackerangriff, wo, ich sage jetzt mal, ein nicht-IT-technischer Mensch gar nicht einschätzen kann.
Also in dem Moment, wo der Kühlschrank eben mit einem Computer verbunden ist, muss ich am Schluss nicht durch euch durch in das System hacken, wo ich nicht reinkomme, sondern über den Kühlschrank.
Genau. Das kann ein Einstiegspunkt sein, weil die Smart-Home-Produkte, die es gibt, ob Kühlschrank, Toaster oder was immer, die am Netz sind, das sind natürlich nicht hoch abgesicherte Systeme zum Teil, sondern das muss nur funktionieren.
Das, also Michi, das heisst A bis Z, das heisst gleichzeitig eben Full-Service-Provider, ich komme alles über, was mit IT zu tun hat, habe einen Anbieter, eine Kontaktperson, anstatt dass ich mich selbst irgendwo verzettle und niemand weiss, was ist denn sonst noch alles rum.
Genau, also das sind so die Full-Services, die wir anbieten, wo wir eigenproduzierte Services haben, aber auch Services von Drittpartnern unterstützen. Es gibt Lohnbuchhaltung, es gibt irgendwie eine Lagerbewirtschaftung beim Kunden, wo der einen speziellen Partner hat. Das nehmen wir nicht zu uns, sondern dort unterstützen wir, machen meistens den Single Point of Contact. Das heisst, der User hat das Problem mit dieser Software. Wir nehmen jetzt entgegen die Störung, machen das Ticket und reden dann mit dem Drittpartner.
Und gleichzeitig eben nebst dem Angebot, nebst dem Full-Service-Angebot eben auch die Frage, wohin. Ich habe das vorher von dir schon wissen, oder wohin bewegen wir uns in Zukunft und wohin bewegt sich der Kunde? Das heisst, auch da wieder Zusammenarbeit auf Augenhöhe als Teil vom Consulting, von der Beratung, von der Dienstleistung, die es auch braucht.
Genau, also Consulting ist ein gutes Stichwort. Wir haben sogenannte Consulting-Services, wo genau der Kunde mit uns reden kann über Business Cases, über Prozess, über Technologiewandel. Soll ich die Produkte einführen oder soll ich die nicht einführen? Dass schlussendlich wirklich das maßgeschneiderte für den Kunden kann gebaut werden. Nicht einfach irgendeine Standardlösung durchdrucken, weil wir die schon viermal gebaut haben und uns darum können, sondern nein, es muss genau auf den Use Case passen.
Das heisst, die IT-Trüffelnase von euch, die funktioniert bis heute?
Die ist bis heute vorhanden. Und wie schon gesagt, das brauchen wir als kleine KMU-Provider, ist das unsere Nahrung, dass wir schmecken, wodurch sich die IT bewegt. Absolut.
In all diesen Jahren hat es sicher auch viele spannende Projekte gegeben. Hat es bestimmte Projekte gegeben? Ich würde gerne so ein, zwei Projekte von dir hören, wo du sagst, das sind besondere Highlights, besonders spannende Projekte, die ihr mit iSource können entsprechend mitwirken, mitoptimieren.
Vielleicht der Reihe nach so. Zuerst ein modernes Projekt. Klingt das so modern? Weil, ja, moderne IT, das können wir. Aber wir können auch traditionell. Wir haben einen Kunden, darf migrieren, der eine bestehende Sitzungsumgebung hat mit File-Server und kein Kollaborationstool, also gerade mal ein E-Mail-Programm, aber sonst kein Austausch und eine alte Telefonanlage. Den haben wir dann dürfen migrieren auf eine moderne Microsoft 365 Workplace-Umgebung, wo die Daten online im SharePoint sind. SharePoint ist immer so ein gutes Stichwort für mich. Finden statt suchen. Und haben dann dort sogar noch den Copilot einsetzen, MS Teams Telefonie. Und die Basis für das alles ist komplett managed Netzwerk, auch aus unserem Haus, aus der starken Partnerschaft mit der Everywhere, haben wir Firewall, Switch und auch die ganzen Access Points für die Wireless Device können installieren. Und es war eine ganz tolle Sache gewesen.
Und sogar noch mit dem Copilot, das freut mich ganz besonders, bin ein grosser Fan von dieser Lösung, integriert ja mittlerweile ins Outlook und ins Word.
Überall poppt er auf.
Das klingt spannend. Was hat es für weitere Projekte gegeben?
Dann haben wir einen modernen Workplace gebaut mit AVD, also Azure VDI, Azure Virtual Desktop. Das heisst, der Kunde hat einerseits Server bei uns im Datacenter gehabt und Server in der Cloud, in der Public Cloud. Also sprich, er hatte eine Hybrid Cloud und einen modernen Workplace auch mit M365 und Azure Virtual Desktop. Das heisst, seine ganz virtuelle Desktop-Umgebung ist in der Public Cloud und nicht mehr auf dem lokalen Desktop. Also der lokale Desktop, ein Notebook, ist nur noch ein Trampolin auf einen virtuellen Desktop irgendwo in der Cloud.
Um irgendwo in die Cloud zu sprechen, kann man von irgendwo auf dem Planeten auch arbeiten oder von irgendeinem Gerät aus, wenn man dann möchte.
Genau. Und das Spannende ist ja da, der virtuelle Desktop, den kann ich auch mal abrufen, wenn ich nicht mein eigenes Notebook habe, sondern wenn ich irgendwo, übertrieben gesagt, bei einem Kollegen daheim bin, könnte ich dort auf seinem normalen Rechner dann meinen virtuellen Desktop starten.
Aber auch über Multifaktor-Authentifizierung und entsprechend abgesichert.
Selbstverständlich. Das gehört mit dazu. Also, ich sage, wer heute noch ohne Multifaktor unterwegs ist, also MFA, ist einfach sehr, sehr...
Jetzt hast du gesagt, wir können modern, wir können aber auch traditionell. Zwei moderne Projekte hast du mir vorgestellt. Hast du mir noch das Traditionelles?
Genau, Traditionelles. Und darf ich den Kunden auch sagen, weil die kommen später an eine Podcast-Serie. Auf die kommt sie immer besonders stolz. Das ist Qualibet. Ich glaube, jeder Schweizer kennt Qualibet, weil fast jeder Schweizer hat ein Haustier daheim.
Also mein Hund kennt Qualibet sehr, sehr gut. Ja, das ist so.
Siehst du? Das ist... eine Firma mit 90 Filialen quer verteilt durch die Schweiz. Da haben wir schon mal mit unseren super Netzwerkservices können das ganze Filialnetz erschliessen zu uns ins Datacenter. Und zwar nicht nur erschliessen, sondern super stabil und zuverlässig, weil wenn die Filiale nicht läuft, ist Cashverlust. Und das ist das oberste Gut von der Qualibet, dass die Kassen laufen in diesen Shops oder in diesen Filialen. Und darum ist es mega wichtig, dass das Netz läuft. Als Infrastruktur davor haben wir eine traditionelle Citrix-Farm, wo dann mit einem SIM-Client, das ist ein dummes Device, ist weit weg vom Notebook, aber es funktioniert immer gleich und man muss nicht warten, kann dann dort Filialmitarbeiter oder aus Backoffice auf ihre Daten bei uns, bei der iSource, im Private Data Center zugreifen.
Und stelle ich mir vor, mit 90 Filialen, das ist doch einiges, da gehen neue Filialen auf, andere werden umgezogen, geschlossen und so weiter. Da braucht es auch Szenarien, da braucht es standardisierte Prozesse, die man muss erarbeiten muss.
Absolut, das haben wir gemacht. Wir haben auf der anderen Seite beim Kunden einen tollen IT-Partner, also den IT-Verantwortlichen, wo wir sehr ein enges Verhältnis haben und die Prozesse miteinander niedergeschrieben haben, also Ladeneröffnung oder ein Ladenumzug innerhalb eines Shoppingcenters oder eine Schliessung, was halt auch passiert. Da haben wir durchgespielt, die Prozesse, wo Hand in Hand mit dem Provider von seinen Anwendungen, aber auch mit der Qualität selber wunderbar funktioniert.
Michael Graf, jetzt wissen wir, was in den letzten 25 Jahren passiert ist, wo hier die IT-Spürnase die 12 jungen Herren von damals geführt hat. Und wir verstehen jetzt auch, was für Herausforderungen auf uns auf dem Markt zukommen. Danke vielmals für deine Zeit. Danke, dass du dabei gewesen bist bei dieser ersten Folge vom iSource Podcast.
Danke, Stefan. Hat mich sehr wohl gefühlt.
Und ich freue mich, dass wir in einer weiteren Folge dann miteinander diskutieren, wohin bewegt sich die IT-Welt insgesamt und was heisst das vor allem für die Unternehmerinnen und für die Unternehmen. Danke, dass du dabei bist und bis zum nächsten Mal. Und Ihnen und euch danke fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in der zweiten Folge vom iSource Podcast. Bis zum nächsten Mal, sagt Stefan Lindy.
iSource Podcast. Weitere Informationen unter isource.ch.